Vorbereitung war, was heute vielleicht dran sein könnte. Da gab es in mir eine Unruhe schon seit Tagen, weil ich empfand, dass einfach nur über die Kreuzigung zu sprechen, dass da etwas ist, was noch tiefer, was noch weitergeht, wo wir zwar das Leiden sehen, aber vielleicht auch Mühe haben, die Trennung und das Trennende, das dort auch gewesen ist, anzunehmen. Und ich suchte und ich fand nicht und ich rang um etwas und wusste gar nicht genau, um was. Und in den letzten Tagen, als ich mich dann hingesetzt habe, bin ich dann auf Dinge gestoßen und habe versucht, sie nahbar zu machen und habe sie versucht, in diese Predigt hineinzunehmen und bitte euch einfach, euch darauf einzulassen, dass vielleicht auch nicht nur bequem ist, sondern dass es auch sich unangenehm anhören kann oder ungewohnt. Und euch einfach mal darauf einzulassen und dass wir uns gemeinsam dem nähern können. Und so bitte ich dich, Vater, dass du kommst und dass du uns alle führst, dass du uns an dein Herz ziehst, dass wir in dieser Haltung der Anbetung und in den offenen Herzen und den offenen Händen und dem offenen Blick zu dir, aber vor allen Dingen auf dich, Jesus, auf das Kreuz in Golgatha, dass wir heute darauf schauen und dass du uns darin ganz nahe bist, weil wir dir nahe kommen wollen. Bitte öffne du bei jedem Einzelnen in seinem Raum, in seinem Zimmer, unsere Sinne, unsere Herzen, dass wir dir begegnen dürfen und dass du uns begegnest im Kreuz, in dem Tod, in dem Leid, aber auch in der Herrlichkeit und in der Tiefe, die sich dahinter verbirgt, die wir kennen, aber die die vielen Menschen, die damals davon betroffen waren, nicht wussten. Und so lassen wir uns ganz ein auf diesen Moment. Diesen Moment, wo unser Freund, unser bester Freund, wo unser König, unser Retter, unser Heiland am Kreuz den Tod auf sich genommen hat. Danke, Vater, dass du so groß bist. Amen. Jan, kannst du einschalten?
Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr. Nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf und sagen, übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiger Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los, wer mein Obergewand bekommen soll. Ich habe Auszüge aus dem Psalm 22 nach der Neuen Genfer Übersetzung gelesen. Im Markus-Evangelium 15, Vers 33 und 34 können wir zur Kreuzigung von Jesus Christus Folgendes lesen. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie ein Schrei gellt der Satz in die Welt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus fühlt sich offensichtlich ganz allein. Wo sind die Gläubigen, die ihn mit Hosianna begrüßt haben, als er nach Jerusalem einzog? Wo sind die Jünger, die Nachfolger, die mit ihm zusammen waren? Wo ist Petrus, der doch noch vor kurzem gesagt hat, wenn dich auch alle verlassen, so verlasse ich dich doch nicht. Und nun fühlt sich Jesus auch noch verlassen von Gott. Jesus ruft diese Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ruft das Wort warum aus. Er fragt nicht wozu. Er fragt warum. Aber hat man dir nicht auch gesagt, dass wir nicht nach dem Warum, sondern eher nach dem Wozu fragen sollten? Jesus ist Mensch. Gott ist Mensch geworden. Und er reagiert ganz menschlich. Er zeigt uns hier eine Seite, die nicht heldenhaft, nicht die fromme Seite, mit der wir möglicherweise versuchen, Dinge zu verpacken. Ganz entblößt, ganz am Ende, sagt er überhaupt nicht heldenhaft. Zum Beispiel, jetzt gerade, ich bin der Sohn Gottes. Ich stehe das durch, weil du, Vater, bei mir bist. Nein, er kann nicht mehr. Er fühlt sich alleingelassen. Und er fragt, warum? Vielleicht zeigt uns Jesus hier eine Seite, die uns verständlicher machen kann, dass wir in unseren Nöten, durchaus in unseren Ängsten, unseren Zweifeln und unserem Unverständnis uns in unserer Ohnmacht durchaus eingestehen dürfen, dass wir schwach sind und dass wir es herausschreien dürfen. Wir müssen es nicht fromm verbrämen und verstecken, denn wir sind Menschen und Gott selbst kennt die Menschen. Er selber wurde Mensch und nahm Knechtsgestalt an. Aber Jesus verliert sich hier nicht. Er verschließt sich nicht, denn er betet. Er ruft zu Gott, seinem Vater. Er war am Kreuz wirklich am Ende. Aber er öffnet sein Herz und lässt seine Seele zu Gott schreien. Er geht den Weg durch die tiefsten Tiefen und zeigt uns am Ende, dass wir durch ihn leben und dass wir mit ihm in die Lage versetzt werden, auch durch die tiefsten Täler hindurchzukommen. Gott ist in Christus Mensch geworden. Er, Jesus Christus, ist und bleibt der Sohn des lebendigen Gottes. Ulrich Pazani, der bekannte Evangelist und Pfarrer, geht hier noch viel weiter. Ich folge seinen Gedanken und ich möchte diesen jetzt aufnehmen, um uns nach noch ein Stück weit tiefer zu führen und vielleicht auch, um dich ein bisschen herauszufordern. Pazani stellt die These auf, dass in der Kreuzigung Jesus ein Riss zwischen Vater und Sohn sichtbar wird. Das ist das Schreckliche, das Fremde für uns in dieser Situation. Aber ist es nicht so, Jesus findet kaum Worte. Er kennt den Psalm 22, aber in seiner ganzen Hilflosigkeit, in dieser Tiefe seiner Not, kann er nur noch diese wenigen Worte, fast wie Gebetsfetzen, finden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kann mir vorstellen, dass es den Evangelisten nicht leicht gefallen sein wird, dies festzuhalten. Alle schreiben von dem großen Ereignis. Alle schreiben von dem Tod Jesu. Matthäus schreibt auch davon recht spektakulär, dass die Erde bebte, Felsen sich spalteten, Gräber sich öffneten, gestorbene Heilige auferweckt wurden und sich den Menschen zeigten. Drei der Evangelisten schreiben davon, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerriss. Drei schreiben von dieser Finsternis, die über das ganze Land kam, um die Mittagszeit. Im Lukas-Evangelium steht, dass Jesus seinen Geist dem Vater in die Hände des Vaters gegeben hat. Und nur Matthäus und Markus schreiben umfassender und halten diesen Schrei Jesu über sein Verlassensein in seiner unaussprechlichen Not fest. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist allein. Und Gott handelt. Er verlässt Jesus, den Gekreuzigten. Es wird dunkel. Eine Finsternis um die Mittagszeit brach herein wie ein Gericht Gottes im Verständnis des Alten bzw. des Ersten Testaments. Ein Zeichen, das die Juden sehr wohl verstanden. Gott hält Gericht. Er stößt seinen Sohn aus. Da gibt es offensichtlich nichts zu beschönigen. Da, wo Gott Abraham davon abhält, Isaak, seinen Sohn, zu opfern und ihm als Zeichen und als Vordeutung für den Opfertod seines eigenen Sohnes einen Schafwitter als Opfergabe zeigt, schont sich Gott selbst hier nicht. Du magst das jetzt irgendwie gar nicht hören. Ja, das kann sein. Mir geht es ein wenig auch so. Aber vielleicht müssen wir unsere frommen Vorstellungen einfach mal beiseite legen. Vielleicht müssen wir einfach mal standhalten und es zulassen, damit wir weiterkommen, tiefer gehen können, noch mehr verstehen lernen, was der Tod Jesu für uns tatsächlich bedeutet. Ich hoffe, du bist bereit, dich darauf einzulassen. Ich ermutige dich dazu, leg einfach mal die Dinge eine Weile beiseite. In Jesus Christus geht Gott den ganzen Weg. Er opfert sich selbst als Sohn Gottes. In Jesus Christus geht Gott den ganzen Weg. Er opfert sich selbst als seinen Sohn. Die Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn ist unterbrochen. Der Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, zeigt diesen Riss. Wir wollen das lieber nicht wahrhaben. Diese nächtliche Gottesferne, die sich im Gericht am Kreuz ausdrückt, der Schrei der Gottesverlassenheit, der die Welt zerreißt. Wir hätten es vielleicht lieber harmloser, naiver. Unser Wohlbehagen verträgt diese Wahrheit nur schwer. Wir möchten uns lieber an andere Bilder gewöhnen. Oder haben uns vielleicht schon an sie gewöhnt. Die Sünde ist aber nicht harmlos. Die Sünde ist aber nicht harmloser. Sie bleibt Sünde. Auch dann, wenn du jeden Sonntag in die Kirche gehst. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, den, der ohne Sünde war, hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Den, der ohne Sünde war, hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Paulus schreibt nicht, dass Gott den zum Sünder erklärt hat, der ohne Sünde war. Paulus schreibt nicht, dass Jesus Sünder war. Nein, Jesus Christus verkörpert in dieser Situation zeichenhaft die Sünde, die Gott kreuzigen lässt. Denn er hasst die Sünde. Gott hat die Sünde in der Kreuzigung seines Sohnes abgetan, damit wir leben können, damit wir vor ihm bestehen können. Du musst nicht mehr deine Schuld tilgen. Du musst nicht mehr ein Leistungspensum an den Tag legen und in deinem Leben beweisen, um vor Gott bestehen zu können. Gott hat das hingerichtet und hat es zerrissen, was ich nicht zerreißen kann. Und er schaut gnädig auf uns, nicht zornig, nicht verurteilt. Gott hat uns damit keinen Freibrief für Sünde gegeben, denn er hasst die Sünde. Aber er hat uns in Jesus Christus von der Sünde befreit, weil er den Sünder liebt, weil er dich und mich schon von Anbeginn an geliebt hat und seine Liebe zu uns durch den Tod seines Sohnes zum Ausdruck bringt. Er hat das alte Leben zerrissen und lädt dich zu einem neuen Leben ein. Lass also den Tod Jesu nicht umsonst für dich gewesen sein, sondern lass unsere Herzen öffnen für seine Liebe und das gnädige Geschenk der Freiheit in Jesus Christus annehmen und lass uns umkehren. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Johannes 19, Vers 30. In der Kreuzigung Jesu ist es vollbracht. Sieh, die Kreuzigung, sein Tod, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, ist das einschneidendste Ereignis, das Gott vollbracht hat. Ostern wirkt uns vielleicht wesentlich sympathischer. Vielleicht sogar ein bisschen spektakulärer. War es ja aber nicht. Vielleicht war die sichtbare Auferstehung Jesu doch deshalb nur erforderlich, damit seine Jünger ihn sehen und auch bezeugen konnten. Und bezeugen konnten, dass Jesus lebt und wir dies heute auch glauben können. Wir glauben können, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und Jesus wahrhaftig lebt. Es ist vollbracht. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde zur Sünde und musste den Opfertod sterben, damit wir leben können. Es mag für dich absurd klingen, aber so großartig ist Gott. So groß ist unser Gott. Die Kreuzigung und der Tod Jesu hat dies möglich gemacht. In Ostern wird es sichtbar. Halleluja und Amen.